E-Commerce, Lieferkettenprobleme, Fachkräftemangel, Compliance. Der Handel steht vor einer Vielzahl an Herausforderungen, die vor allem eins fordern: innovative Transformation. Als Spiegel gesellschaftlicher Veränderungen und Bedürfnisse bedeutet Stillstand vor allem Rückschritt. Wie geht der Handel mit den Herausforderungen um? Wer geht mit gutem Beispiel voran? Und wie kann man diese Herausforderungen großflächig lösen? Thomas Frilling und Christina Feltes kennen die Antworten. Und das ist das Thema der heutigen Folge.
Hallo Thomas.
Hi Christina.
Hey, willkommen zurück zu unserer Episode, die wir schon begonnen haben in der vorigen Episode. Und zwar ging es im LEH um die Sortimentsgestaltung. Und da haben wir festgestellt, da gibt es ganz, ganz viele Aspekte zu beachten, zu verstehen, vor allem seitens des Lebensmitteleinzelhandels, um eben ein Sortiment zu schaffen, was alle zufrieden und glücklich macht. Und da das Spektrum so groß war, haben wir gedacht, komm, dann machen wir noch eine Episode dazu. Und sind froh, dass ihr wieder eingeschaltet habt, beziehungsweise eingeschaltet zum Zuschauen und Zuhören, eigentlich beides. Mhm. Und freuen uns jetzt dann, wir haben da 10 Schritte angeteasert. Wir haben gesagt, da gibt es 10 Schritte, die der Lebensmitteleinzelhandel so beachtet, um sein Sortiment zu planen. Und wir waren angekommen bei Schritt 5. Vorher die Schritte, ich weiß nicht, sollen wir sie nochmal ganz kurz aufgreifen?
Das lass uns doch ganz kurz machen.
Ja, klar, gerne.
Genau.
Also der erste Schritt, den wir gesehen hatten, das war natürlich die Kundenbedürfnisse erstmal verstehen, logischerweise. Richtig. Verstehen, was wollen die eigentlich?
Was wollen meine Kunden? Wie muss ich das Sortiment halt so zuschneiden, dass meine Kunden zufrieden sind, dass sie wieder zu mir zurückkommen oder überhaupt vielleicht auch das erste Mal zu mir kommen? Genau. Mhm. Auch ein sehr, sehr umfangreicher Punkt haben wir festgestellt.
Ja, genau. Ja. Das war halt sehr, sehr viel, aber war eigentlich auch gewusst. Denn wir hatten es in der Episode davor hatten wir es aufgegriffen, dass selbst wenn wir nach Hause einladen und die Menschengruppe halt nur 4 oder 5 Leute vielleicht sind, aber welche Bedürfnisse da schon direkt wieder rein kulinarisch zu tilgen sind, ist so krass unterschiedlich, dass wir wussten, okay, das wird sowieso ein größerer Block. Ne, das war dann so viel zu den Kunden an sich. Dann ging es im Schritt 2 um die Kundensegmentierung, haben wir besprochen.
Genau, wer sind meine Kunden? Ne? Wie alt sind sie? Wo kommen sie her? Was für ein Einkommen haben sie vielleicht? Also einmal zu identifizieren, wer sind überhaupt meine Kunden? Und haben dann über die Segmentierung, sind wir zum Schritt 3 gekommen, zur Produktauswahl. Mhm. Also ich weiß, welche Anforderungen meine Kunden haben. Ich weiß, wer überhaupt mein Kunde ist und kann jetzt sagen, okay, welche Produkte wähle ich für meine Kunden aus?
Genau.
Und zum guter Letzt, zumindest in der letzten Folge zu guter Letzt, wo platziere ich denn diese Produkte überhaupt?
Genau, die Produktplatzierung, die auch ganz, ganz wichtig war.
Ja.
Und mir halt wirklich sehr, sehr viel Spaß bereitet hat, nicht zuletzt, wenn die Kinder dabei sind, dass man da auch schon allein durch Produktplatzierung völlig anders einkauft, als man es alleine tun würde.
Genau.
Und ich würde sagen, wir gehen einfach mal weiter mit Schritt 5.
Der Preisgestaltung.
Die Preisgestaltung.
Natürlich ein unfassbar wichtiges Thema. Mhm. Welchen Preis verlange ich denn überhaupt für dieses Produkt?
Genau. Da hatte ich dann auch oft die Frage, so eine richtige Preisstrategie, das kannst du doch beantworten. Du hast uns verraten, auch in früheren Episoden, dass du gesagt hast, du kommst privat auch komplett aus dem Lebensmitteleinzelhandel, denn deine Eltern haben einen Einzelhandel betrieben.
Genau.
Und da war es doch dann, ich gehe jetzt mal schätzungsweise früher zurück. Wie wurden denn da Preise eigentlich festgelegt? Sagen wir mal, der Bauer kam jetzt vorbei und sagte, ich habe eine ganze tolle Ernte Kartoffeln, die würde ich gerne bei euch mitvertreiben. Wie sah das aus? Erzähl mal.
Okay. Ich meine, so weit brauchen wir gar nicht zurückgehen. Also da kam jetzt nicht mehr der Bauer und hat seine Kartoffeln und seine Eier vorbeigebracht. Das war dann doch schon ein bisschen moderner. Ne? Also aber man hat ja als Einzelhändler einen gewissen Einkaufspreis. Mhm. Ne? Man hat sein Sortiment zugeschnitten. Ich weiß, wer bei mir einkauft. Mhm. Und dann richte ich mein Sortiment aus. Und jetzt habe ich natürlich gegenüber meinen Lieferanten einen Einkaufspreis verhandelt und sage, okay, ich möchte natürlich eine gewisse Marge darauf haben. Klar. Ich muss ja meine Mitarbeiter bezahlen, ich muss das Gebäude irgendwie bezahlen, ich muss Strom und alle Nebenkosten bezahlen. Mhm. Letztendlich möchte ich vielleicht auch noch ein bisschen Gewinn machen dabei. Es muss sich ja auch irgendwie lohnen, was ich da alles mache. Und so setzt sich halt der Preis zusammen. Also ich habe eine Kalkulation, die dahinter liegt, den Einkaufspreis plus alle Dinge, die ich da noch so berücksichtigen muss. Mhm. Und das ergibt dann nachher den Endpreis.
Ja.
Ich kann natürlich punktuell immer davon abweichen, dass ich sage, okay, ich mache jetzt mal ein bestimmtes Angebot bei einem Produkt, reduziere also den Preis, weiche von meiner Kalkulation ab, fange vielleicht da ja, bei anderen Produkten wieder was auf, mache also so eine Mischkalkulation. Mhm. Aber letztendlich, ja, wird ein Preis kalkuliert.
Ja, ja, logischerweise, okay. Wird denn da auch viel mit Konkurrenz verglichen?
Letztendlich muss der Einzelhändler ja seine Wettbewerber im Auge behalten, mhm, und kann für ein identisches Produkt natürlich nicht komplett abweichende Preise nehmen.
Also ich glaube, das würde den Endverbrauchern sofort auffallen.
Genau. Es gibt ja so auch so klassische Eckartikel, die du beim Einkaufen registrierst und wo du weißt, okay, das Produkt kostet jetzt das und das und das ist überall gleich. Das ist Milch, das ist Butter, das ist Zucker, das ist Öl. Ja. Also diese Grundnahrungsmittel sind eigentlich bei allen Händlern immer gleich teuer, mhm, oder kosten das Gleiche, sagen wir es mal so, haben den gleichen Preis.
Ja.
So dass man wegen diesen Grundnahrungsmitteln jetzt nicht unbedingt die Einkaufsstätte wechselt.
Ja.
Aber punktuell kann es dann natürlich mal Unterschiede geben. Der Einzelhändler schneidet ja auch sein Sortiment so zu, dass es vielleicht nicht komplett durch einen anderen austauschbar ist. Dass man, mhm, sagt, okay, dieses Produkt finde ich nur bei diesem Einzelhändler. Dann ist der Kunde natürlich auch weniger empfindlich bei einem abweichenden Preis, mhm, oder nicht so preisempfindlich, sagen wir es mal so.
Am besten bei der Eigenmarke, ne?
Am besten bei der Eigenmarke, wobei ja die Eigenmarke bei einem bestimmten Produkt vielleicht einen anderen Namen trägt, ja, aber der Inhalt ist ja vielleicht bei einem anderen Händler der gleiche.
Ja,
weil oft stehen ja im Hintergrund die Hersteller, mhm, von solchen Produkten, die es ja nicht nur für einen Händler produzieren, sondern
das,
für mehrere.
Das nennt man übrigens das Private Labeling, ne?
Genau, Private Labeling, Handelsmarke.
Genau. Ja, ja, genau.
Richtig, mhm, genau.
Ja, das ist der Schritt 5. Aber wir merken auch hier schon wieder, Thema Preise, ein ganz, ganz großes Thema. Denn auch nicht zuletzt interessiert uns ja auch, wie gestaltet sich denn so ein Angebot eigentlich? Oder wie bestimmt man denn so, heute gibt es 2 zum Preis von einem zum Beispiel. Ne? Das ist ja alles super interessant. Nicht nur für den LEH, auch wieder hier für den Endverbraucher nicht uninteressant.
Ja.
Gerade wenn ich mich dann sehe, ja, ich vergleiche tatsächlich auch Angebote, habe ich nicht immer getan, aber das Bewusstsein wächst auch. Ne? Also wo wir bei der Sortimentsgestaltung auch bei den kundenspezifischen Wünschen waren, auch das ist nicht uninteressant. Und ich glaube, das wäre wert, es später auch noch größer aufzugreifen.
Ich denke auch, das ist so ein komplexes und großes Thema, das ganze Thema Preisgestaltung.
Ja.
Spielen so viele Einflussfaktoren mit rein, dass man da sicherlich eine eigene Episode draus machen kann, auf jeden Fall.
Denk
jetzt haben wir es mal kurz an der Oberfläche angeteasert, wie sich so ein Preis überhaupt zusammensetzen kann oder wie entsteht überhaupt ein Preis. Aber wie gesagt, da spielen so viele Einflussfaktoren eine Rolle. Das können wir in 2 Sätzen nicht beantworten, sagen wir es mal so.
Keine Chance. Keine Chance.
Ja.
Ja, und dann wären wir auch schon bei Schritt 6 der Sortimentsplanung, wäre.
Das Bestandsmanagement. Mhm. Wenn ich ein Sortiment ausgewählt habe, ich habe mich für bestimmte Produkte entschieden, muss ich natürlich auch sicherstellen, dass diese Produkte dann auch verfügbar sind.
Mhm.
Der Kunde verlässt sich ja natürlich darauf, dass das Sortiment, was ich ihm anbiete, auch nächste Woche noch da ist. Sicherlich gibt es da mal immer so ein bisschen Austausch, ne? Mhm. Ein paar Produkte verschwinden und es kommen neue dazu. Aber so das Grundsortiment sollte natürlich stabil sein.
Mhm.
Also muss ich auch sicherstellen können, dass ich diese Artikel immer beschaffen kann, dass ich dem Kunden das immer wieder zur Verfügung stellen kann.
Ja, das stelle ich mir auch super spannend vor, dass man da auch erstens den Überblick behält. Das ist ja super wichtig.
Ja.
Die Frage stellt sich dann, ist das Personal auch, das den ganzen Tag eben auch vor Ort ist und auch die Regale im Blick hat?
Ja.
Und wir haben auch letztes Mal über KI gesprochen. Es gibt mittlerweile auch KI, die genau erfasst, so das ist jetzt so oft über die Theke gegangen, dieses Produkt. Das müsste jetzt nur noch 10-mal da sein. Achtung, muss nachbestellt werden und so weiter. Gibt es natürlich jetzt alles automatisiert, aber das wurde ja auch vorher alles per Hand und Auge, Handzettel.
Aus Erfahrung.
Unfassbar.
Genau. Aha. Also es waren tatsächlich Menschen, die dann diese Bestellung ausgelöst haben. wo wirklich mit einem vielleicht Bestellblock durch den Markt gegangen wurde und geguckt, okay, ich habe noch 5 Sachen, ich brauche in der Woche auch aus Erfahrung, weil die Daten waren zumindest in keinem Warenwirtschaftssystem vorhanden.
Mhm.
Zum Beispiel jetzt, wenn wir mal 30 Jahre vielleicht zurückgehen, noch nicht. Und aus Erfahrung heraus hat dann der Händler gesagt oder seine Mitarbeiter, okay, ich muss davon was nachbestellen.
Ja.
Ah, ja. Ja.
Mhm. Aber ich war ja tatsächlich, diejenigen, die mich kennen vielleicht oder auf LinkedIn schon mal folgen oder auch in den sozialen Netzwerken, ich hatte mich nämlich auch eingeschleust in einem Lebensmitteleinzelhandel. Da ging es aber eher um die Logistik und die war tatsächlich noch per Handzettel organisiert. Also das war so erstaunlich, denn es ist ein relativ großer Lebensmitteleinzelhandel und trotzdem lief da auch noch alles per Handzettel. Also auch digital, aber zur Sicherheit, tatsächlich zur Sicherheit noch einmal mit dem Handzettel hinterher. Also total wahnsinnig, wahnsinnig spannendes Thema. Ja. Ich vergleiche das auch immer gerne, wir ziehen ja immer gerne den Vergleich auch zu Hause. Wir haben ja unseren Kühlschrank, wir haben das Kühlregal, aber wir haben eben auch unser Lager. Haben wir auch zu Hause.
Genau.
Und da gibt es auch so Artikel, da bin ich total, also ich bin sehr zerstreuter Mensch, aber auch vergesslich. Aber was ich nie vergesse, ist tatsächlich den Bestand meines Lagers zu Hause. Wenn ich einkaufen gehe, habe ich alles im Kopf und weiß ganz genau, uns fehlt das, davon haben wir noch zwei Pack da, ganz alles gut, alles safe. Aber selbst da gibt es denn so ein Produkt, ne, das man immer da haben möchte. Kennst du das? Dass du immer sagst, so, Butter muss immer da sein.
Ja, oder Nudeln oder irgendwie sowas genau, in der Richtung.
Nudeln.
Das ist ja auch unkompliziert, weil das wird nicht schlecht. Das kann man immer im Schrank liegen lassen.
Genau.
Aber ich sag mal, beim Sortiment, was mehrere tausend Artikel umfasst, wird das Ganze natürlich ein bisschen komplexer als beim Kühlschrank und beim Vorratsschrank zu Hause. Absolut. Da kann das eine Person schwierig leisten, sagen wir es mal so. Es gibt da gute Leute, die sowas können, aber durch Technik und durch Programme, durch Computerunterstützung wird das natürlich punktgenauer. Und so hat sich das in den letzten Jahren noch einfach weiterentwickelt,
zum Glück.
dass es automatisierte Bestellungen gibt. Na klar, muss ich immer wieder da auch vielleicht mal eingreifen, wenn es da irgendwelche Verwechslungen gibt beim Wareverräumen. Also man muss so Bestände pflegen letztendlich, muss dem Programm ein bisschen unter die Arme greifen, aber letztendlich berechnet so ein Programm dann, was benötige ich denn nächste Woche. Mittlerweile auch unterstützt durch KI. Also da gehen Wetterdaten mit rein. Da sind Feiertage hinterlegt, dass man sagt, okay, pass auf, nächste Woche ist 1. Mai. Das ist so ein klassisches Datum für Grillartikel. Und dann wird das Wetter, was weiß ich, vielleicht warm und gut. Und dann wird da halt mehr Grillfleisch bestellt zum Beispiel.
Ah ja, okay. Ja, und das, du sprichst es gerade eigentlich auch schon an. Da wären wir nämlich auch schon bei dem 7. Schritt, der da beobachtet wird. Genau. Nämlich die saisonale und regionale Unterschiede zu berücksichtigen. Und in dem Fall, ja, wie du sagst, ne, da kommt auf einmal die Sommerferiensaison. Achtung, da muss das Sortiment sich jetzt anpassen. Aber mir ging gerade, als du darüber erzähltest, ging mir gerade durch den Kopf auch, wie schwierig das dann sich auch gestaltet, wenn auf einmal höhere Macht im Spiel ist, wie wir jetzt die weltweite Pandemie hatten, dass da plötzlich von heute auf morgen wirklich auch alles stehen und liegen geblieben ist und dann da mit dem Sortiment auch dranbleiben. Ich glaube, das ist so ein Moment, da hilft nicht mal die KI. Ne, da muss man echt...
Das ist richtig, wenn Dinge von heute auf morgen passieren, da kann weder der Mensch noch irgendein Computerprogramm sofort darauf reagieren, weil ich muss ja auch die Ware erstmal verfügbar haben. Es sind ja nach dem Schritt, wo ich es erkenne, laufen ja ganz, ganz viele Schritte danach ab, bis die Ware wieder im Laden ist.
Ja,
das geht ja gar nicht von heute auf morgen.
Ja.
Aber ich kann natürlich so vorausschauend handeln, dass ich weiß, okay, nächste Woche fangen die Sommerferien an. Und aus meiner Erfahrung heraus weiß ich, da gehen bestimmte Sortimente dann zurück, die werden nicht mehr so nachgefragt. Die Leute sind im Urlaub, ich kann da so ein bisschen auf Sparflamme kochen.
Ja.
Dann wird es aber vielleicht heiß, dann brauche ich mehr Mineralwasser.
Ja.
So, so muss ich natürlich schon auf saisonale, aber auch auf Wetterereignisse reagieren. Aber auf unvorhersehbare Ereignisse von heute auf morgen kann ich so gut wie nicht reagieren. Das ist einfach so. Da kann ich eine gewisse Lagerhaltung vielleicht bei mir haben, wo man sagt, okay, kann das dadurch etwas ausgleichen. Aber etwas Extremes, das muss immer einen Vorlauf haben.
Ich glaube, was wir alle gelernt haben, ist, dass wir einen ganz, ganz wichtigen Lagerbestand an Klopapier
vorsehen. Und Nudeln.
Klopapier und Nudeln.
Ja, genau.
Wir waren beim Nudelstock, waren wir schon, wir haben Klopapier.
Da waren wir schon.
Aber Klopapier nehmen wir noch mit.
Okay. Genau, und so gibt es wirklich regionale und saisonale Unterschiede und Schwankungen, die da berücksichtigt werden müssen. Es verschwinden vielleicht auch Artikel, meinetwegen Sommerartikel, die werden im Herbst wieder aus dem Sortiment genommen. Dafür gehen im Winter und Herbst wieder andere Produkte in das Sortiment rein, wo ja einfach so eine gewisse Fluktuation ist an Artikeln, die ich vielleicht nur saisonal benötige.
Ja.
Oder auch regional. Es gibt auch bei großen Lebensmitteleinzelhändlern tatsächlich regionale Produkte, die du nicht bundesweit findest, sondern nur, meinetwegen, das ist so ein Beispiel, Bremer Knipp. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Das ist so eine Grützwurst. Die gibt es dann nur da oben in der Region. Aber die haben dann dort auch wirklich Lebensmitteldiscounter, die dann einlisten, nennt man es ja, ne? Also ins Sortiment nehmen. Für einen gewissen Zeitraum.
Ich glaube, da geht es die saisonale Anpassung ist auch absolut ortsabhängig. Ja. Man hat ja, wenn man jetzt weiter in den Süden fährt, im Urlaub oder so, wenn man da in den Supermarkt oder in den Discounter reinmarschiert, die haben ja über das ganze Jahr hin, wenn es warm ist, ne, wenn es im Süden ist, wenn da dauernd am Strand abgehangen wird, bleibt das Sortiment natürlich auch in diese Richtung. Heißt auch draußen zu grillen, das heißt Grillmaterialien und so weiter sind dort immer vorhanden. Ja. Anders als bei uns, wo es wirklich, wo die vier Jahreszeiten ja stark gegeben sind, da geht es dann eben auch saisonal anders her als jetzt an anderen Standorten.
Klar. Wenn ich Tourismus-Hochburgen habe, muss ich da sicherlich anders reagieren, als wenn das so vielleicht gar nicht mal so stark saisonal schwankt.
Genau, ganz genau. Dann haben wir Schritt 8, da geht es um die Flächenoptimierung.
Genau.
Was verstehen wir unter Flächenoptimierung?
Ich muss natürlich mit meinem Platz, mit meiner Fläche, die ich zur Verfügung habe, in irgendeiner Form haushalten. Mhm. Ich kann das Sortiment nicht unbegrenzt ansteigen lassen, weil ich gar nicht so viel Platz zur Verfügung habe, es unterzubringen. Und ich muss den Produkten natürlich auch so viel Raum geben, dass sie optimal platziert werden. Dass ich weiß, okay, ich habe einen Bedarf von X von diesem Produkt, also muss ich diesem Produkt auch so viel Platz geben, dass sich nicht ein Mitarbeiter ständig darum kümmern muss, das Produkt zu verräumen. Und immer schauen muss, ist es noch da, ist es noch da, sondern es muss einen gewissen Lagerbestand oder einen Regalbestand geben, um das Bedürfnis der Kunden zu befriedigen.
Ja.
Und andersrum gibt es Artikel, die nicht stark nachgefragt werden, die kann ich irgendwo vielleicht ein bisschen verstecken, an den Rändern platzieren, ne, aus dem Blickfeld herausnehmen, weniger Platz einräumen. Der Artikel ist da, der wird auch mal nachgefragt und es ist auch wichtig, vielleicht für den Kunden zu wissen, ich kann den dort bekommen, aber er braucht nicht so diese Präsenz wie ein sogenannter Schnelldreher, also Artikel, die sich schnell umschlagen.
Stimmt, ja. Und dann waren wir auch, wir haben eben von der Flächenoptimierung gesprochen, aber dann kommt ja auch noch das Lager hinten dran. Ne? Also das ist ja auch noch dazu, ist jetzt nicht direkt in der Sortimentsplanung vielleicht inbegriffen, aber nichtsdestotrotz sollte man seinen Platz halt vor und hinter der Kulisse im Auge behalten. Das hat man ja schon erlebt, ne? Dass da Lieferungen vielleicht ankamen und dass man sagte, okay, aber der Artikel ist jetzt leider nicht gegangen, so wie geplant. Jetzt steht hier die doppelte Masse davon.
Genau.
Schauen wir mal, vielleicht entsteht ja da dann das Angebot.
Also ich muss genauso den Platz auf meinem Lager planen, wie auch den Regalplatz im Markt, weil ich natürlich eine gewisse Vorratshaltung auch machen muss. Mhm. Gerade so, wenn es wieder zu saisonalen Schwankungen kommt. Es wird nächste Woche heiß, dann brauche ich mehr Eis zum Beispiel.
Ja.
So, kann aber den gesamten Bedarf gar nicht in den Markt verräumen. So viel Platz habe ich dort gar nicht. Also muss ich eine gewisse Fläche im Lager vorhalten, um da halt immer nachräumen zu können.
Stimmt, aber du sprichst es gerade auch schön an. Das ist ja auch dieses Variieren können, ne? Diese Spontanität, die trotzdem gegeben sein muss. Erinnert mich jetzt an unseren aktuellen Winter eigentlich, denn es war jetzt sehr lange nass, es war aber nicht richtig kalt und plötzlich kommt noch so eine Kältefront vorbei. Das heißt, alles wieder eiskalt. Mhm. So, die Menschen verändern ihre Bedürfnisse sofort wieder. Ja. Ne? Man hat wieder Lust auf Kuscheldecken vielleicht oder so. Also alles Mögliche kommt da wieder mit rein. Dass die da dann auch immer schnell reagieren können, ist ja auch ein großes Planning dahinter, wie ich finde. Ne?
Ja, das ist definitiv so.
Ja.
Und da musst du halt Erfahrung haben oder es muss KI unterstützt sein.
Genau, richtig.
Ja.
Und jetzt haben wir über saisonale Aspekte gesprochen. Jetzt käme aber im Schritt 9 noch dazu, es gibt ja nicht nur die saisonalen Bedingungen, die man da im Auge behalten muss, wenn man sein Sortiment plant, sondern auch die Marktsituation und auch Trends.
Definitiv.
Ein Trend kann ja auch morgen wieder vorbei sein.
Also ich muss den Markt beobachten, ich muss meine Wettbewerber im Auge behalten. Mhm. Es gibt Handelsunternehmen, die haben Trend-Scouts engagiert, die tatsächlich auf Veranstaltungen gehen, die auf Messen sind, die sich andere Händler anschauen, die immer, sag ich mal, nah am Markt sind und solche Dinge frühzeitig erkennen, weil natürlich die Händler immer dabei sein wollen. Die wollen dem Markt nicht hinterherlaufen und das ein Produkt erst einführen, wenn es schon irgendwo anders erfolgreich ist, sondern natürlich vorne dabei sein und gleich zum Start mitmachen, um halt auch als innovativer Händler erkannt zu werden.
Ja.
Genau, und da gibt es tatsächlich Mitarbeiter, die sich darum kümmern.
Cool, wusste ich gar nicht.
Ja.
Also Trendscouting doch, das sagt mir was, aber dass die jetzt wirklich extra auch schon losgeschickt werden.
Ja.
Aber ist notwendig, denn in so einer wirklich schnelllebigen Zeit, da nicht up-to-date bleiben, das wäre fast ein ein Ende.
Genau, es gibt viele Daten, die ich durch meine Verkäufe habe. Mhm. Das ist aber ja immer nur vergangenheitsbezogen.
Richtig.
Ich kann einen Trend natürlich daraus ausmachen, dass man sagt, okay, ich habe hier ein Produkt, das ist in den letzten Monaten oder Wochen schlecht verkauft worden. Ich müsste mal überlegen, brauche ich das noch oder nicht? Mhm. Oder nehme ich es vielleicht aus dem Sortiment? Aber genauso auf der anderen Seite brauche ich ja auch wieder neue Produkte.
Ja.
Und da habe ich nun mal keine Vergangenheitswerte, sondern da muss ich wirklich in die Zukunft schauen und gucken, was gibt es am Markt, was möchte ich ins Sortiment mit aufnehmen, was braucht der Verbraucher und wo kann ich vielleicht auch meine Marke als Händler stärken mit einem Produkt.
Mhm. Super interessant auch.
Ja.
Finde ich auch super interessant. Ja, und dann sind wir auch schon bei Schritt 10 angekommen. Schritt 10, in meinen Augen auch einer der wichtigsten, selbst wenn er am Ende gesagt wird, aber es geht um die geschulten Mitarbeiter.
Genau.
Die für die Sortimentsplanung einfach auch unabdingbar sind.
Dass er zum Schluss kommt, der Punkt, macht ja durchaus auch Sinn.
Klar.
Weil es sind ja erstmal alle anderen Punkte vorangegangen. Mhm. Also ich habe ein Sortiment geplant und es ist jetzt in meinem Markt und ich habe einen Preis definiert und ich habe einen Regalplatz und es sind also 9 Punkte erledigt worden und jetzt zum Schluss muss der Mitarbeiter darüber Bescheid wissen.
Ja,
er muss sich auskennen in seinem Sortiment, er muss Produktschulung haben, er muss dem Kunden eine bestmögliche Beratung bieten.
Ja.
Zumindest dann, wenn ich ein Sortiment anbiete, was erklärungsbedürftig ist. Wenn ich jetzt im Discounter bin, ist das vielleicht nicht der Fall.
Mhm.
Da erleben wir es ja auch. Da ist relativ, eine reduzierte Personaldecke. Ist es vielleicht anders als im Fachhandel, wo ich wirklich beraten werden muss, weil ich die Produkte sonst gar nicht verstehe.
Stimmt. Ja. Ich denke gerade an einen schönen, das ist aber schon Supermarkt, das ist jetzt kein Discounter effektiv, aber auch da freue ich mich als Kundin tatsächlich auch, wenn ich vor dem Weinregal stehe. Sagen wir mal auch, ich möchte schön kochen, ich lade ein. Und da bin ich so ein Fan von passendem Wein dazu. Und wenn man dann alleine da steht und nicht gerade als Winzer ausgebildet ist, dann ist das total toll, wenn da jemand kommt, egal, also im kompletten Alkoholregal, finde ich das immer sehr interessant. Mhm. Da hört man ja auch oft durch die Lautsprecher, werden welche gerufen, bitte zur Weinstation oder sonstiges. Das ist einfach, weil da sind so Momente, da ist so eine Beratung gefragt. Da freut man sich, wenn man darüber informiert wird. Und jetzt frage ich mich aber, in anderen Bereichen, wie jetzt Textilbereich zum Beispiel, da ist das sehr umstritten mittlerweile, weil das Thema KI ist ja, da hatten wir ja drüber gesprochen, ersetzt ja mittlerweile auch schon den Beratungsfunken, dass man sogar eigene Scans, Körperscans abgibt und sagt, das würde vielleicht zu mir passen und die KI berät in dem Moment. Jetzt die Frage, das erlebe ich sehr, sehr oft tatsächlich auch, dass wenn ein Verkäufer dann aktiv auf dich zukommt, sei es im Lebensmitteleinzelhandel oder auch im Textilbereich, will man das noch? Oder,
ich empfinde das teilweise wirklich als unangenehm. Also gar nicht, weil der Mensch unangenehm ist, sondern weil ich gar nicht beraten werden möchte.
Genau.
Ja? Also ich habe gar nicht aktiv danach gefragt, sondern ich möchte vielleicht einfach mir ein paar Sachen angucken und jetzt nicht von jemandem begleitet werden.
Nee, in dem Fall.
Aber klar, wenn ich meinetwegen am Weinregal stehe, du hast es gesagt, in großen Supermärkten, da hat man vielleicht einen Berater, einen Sommelier, der da eine Verkostung macht vielleicht, wo man so ein bisschen was probieren kann.
Ja.
Das lässt sich sicherlich auch durch eine KI darstellen. Also vielleicht die Verkostung nicht, aber zumindest die Beratung, dass man sagt hier, ich brauche zu dem und dem Anlass, zu dem und dem Essen einen passenden Wein und dass einem dann was vorgeschlagen wird. Da kann man sicherlich KI einsetzen.
Gibt es auch schon. Also es gibt, tatsächlich habe ich schon erlebt, dass da QR-Codes in dem Regal vorhanden waren und dass man da wirklich mit dem Handy entlang geht und dann wird einem der Wein auch angezeigt und genau gesagt, wenn Sie ein gutes Fleisch oder Wild kochen, dann passt dieser Wein perfekt dazu. Oder andere Rotweine zum Beispiel, da wird dann auch angegeben, perfekt, um damit zu kochen. Also nicht nur für den reinen Genuss zum Trinken dazu, sondern zum Kochen, also zur Verwendung.
Ja.
Und das finde ich eigentlich echt spannend. Und tatsächlich geht es mir da auch so wie dir, wenn man dann so angesprochen wird. Bei mir aber eher, wenn ich jetzt zum Beispiel im Kleidergeschäft bin. Wenn jemand proaktiv, während ich mich gerade so ein bisschen entspanne und nicht viel nachdenke, sondern einfach nur durch die Regale laufe, sobald ich dann angesprochen werde, habe ich auch schon an mir selber erlebt, wenn ich mich beobachte, dass ich dann eher sogar gegangen bin.
Ja,
und mir gedacht habe,
bevor
die meint, dass sie einen schlechten Job macht oder so, dann gehe ich lieber, obwohl ich eigentlich noch da geblieben wäre, wenn ich gar nicht angesprochen wäre.
Ne, also, geht gar nicht darum, dass sie einen schlechten Job gemacht hat?
Nee, überhaupt nicht.
Die meint es ja auch nur gut und wollen beraten.
Ja.
Klar, wir wollen die es auch verkaufen, gar keine Frage. Aber hin und wieder möchte man dann vielleicht auch einfach es für sich entscheiden. Ja, ja, genau. Und in Ruhe etwas sich mal anschauen. Ja,
ja, genau. Aber ich glaube, da ist es auch fair, wenn man dann sagen würde oder so transparent auch dem Verkäufer gegenüber wäre und sagt einfach, ey, ich schaue mich mal um, danke sehr. Reicht ja meistens schon, ja. Aber nichtsdestotrotz ist dieser, ne, dieser Knacks ist dann trotzdem da. Meistens.
Oft wird ja auch danach gefragt, ne? Möchten Sie Beratung oder jo. Man kann ja auch einfach Nein sagen.
Ganz genau, ja. Richtig, ja. Ja. Mhm. So, das waren unsere 10 Schritte, um im Lebensmitteleinzelhandel die Sortimentsgestaltung ein bisschen besser zu verstehen. Ich denke, das haben wir schön beleuchtet, haben wir schöne Beispiele auch genommen. Ja, wir haben einen Punkt, haben wir angesprochen. Und ich glaube, das ist einer der Punkte, wir haben es schon angeteasert, da kann man eigentlich nicht nur in 2 Sätzen drüber sprechen. Und zwar ging es um die Preisgestaltung. Da haben wir haben mehrere Beispiele, hatten wir noch mitgebracht, aber ich glaube, es ist besser, wir packen das wirklich schön groß nochmal aus, oder?
Ich glaube auch, das ist so ein umfangreiches Thema.
Ja.
Das kann man, wie du sagst, nicht in 2 Sätzen beleuchten. Da widmen wir uns einfach in einer separaten Folge rum. Weil das wirklich auch ein sehr, sehr spannendes Thema ist.
Ja.
Um das in allen Facetten auch zu beleuchten, da brauchen wir da ein bisschen mehr Zeit für. Ja,
ja denke ich ja. auch. Ich denke, das ist ganz interessant. Dann würde ich sagen, verabschieden wir uns schon aus dieser Episode
ja.
und freuen uns dann, demnächst die nächsten Themen wieder aufzugreifen. Verpasst auf jeden Fall nicht unsere nächsten Folgen. Ihr könnt uns abonnieren, um nichts zu verpassen. Das Glöckchen gerne auch anwählen und bitte wieder reinschalten. Da freuen wir uns drauf.
Ja, vielen Dank fürs Zusehen und Zuhören und dann bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Ciao.
Du hast aus dieser Folge spannende Insights und neue Impulse mitgenommen. Gerne laden wir dich zum Mitdenken und Mitdiskutieren ein. Schau gerne auf den begleiteten Social-Media-Profilen der WBG Pooling vorbei. Ob LinkedIn, YouTube, Instagram oder TikTok. Wir freuen uns auf deine Perspektive zum Thema.